Deutschlandfunk Doku.
Kitsch sind immer die anderen.
Die Leute, die sind so kitschig, die machen sich in ihren Joghurt Lebensmittelfarbe rein, damit der rosa wird, weil der dann angeblich besser schmeckt.
Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, bitte schenken Sie dem folgenden Programm Ihre vollständige Aufmerksamkeit und Zugewandtheit. Es folgen wichtige Informationen darüber, was Sie beim freiwilligen, zufälligen oder unvermeidbaren Kontakt mit Kitsch beachten sollten.
Das ist bis heute ungeklärt, woher das Wort Kitsch eigentlich kommt. Einer der ersten, der sich darüber Gedanken machte, war Ferdinand Avenarius. Er behauptet, er wäre selbst dabei gewesen in München in den 1880er Jahren, als der Begriff aufkam. Und zwar wären da amerikanische und englische Touristen nach München gekommen und die verlangten damals von den Malern einfach so ein billiges Bildwerk. Die wollten nicht so viel Geld ausgeben und verlangten nur eine Skizze, a sketch. Und die Münchner Maler wären angeblich im Englischhören nicht so gut gewesen und hätten dann statt Sketch einfach so Kitsch verstanden und dann wäre Kitsch das Wort gewesen für so ein billiges Werk, was man mal eben so dahin zeichnet und dann leicht an die Touristen verkaufen kann.
Some like it pink, some like it gold, some like it big, some like it bold, some like it kitsch.
Kitsch. Einblicke in die Welt der beglückenden Geschmacklosigkeiten.
Eine Gebrauchsinformation von Veronika Bock und Ulrich Biermann.
Eine andere Herleitung stammt von Kölvel, der hat in den 30er Jahren behauptet, Kitsch hängt zusammen mit dem Wort für Kotkrücke, die Kitsche. Mundartlich gibt es das Wort Kitsche, das ist nämlich diese Kotkrücke, mit der man Straßenschlamm glättet und von der Straße abzieht. Also Sie sehen auch da, was das für Bedeutungen hat. Nämlich Kitsch wird mit dem, ja, ausgeschiedenen, abgestoßenen, ekligen, widerlichen, wertlosen, dem Schmutzigen in Verbindung gebracht.
Some call it tacky, some call it brash, some call it nonsense and some call it trash. Some call it crazy, some call it crude, over the top and oh, so rude I like.
Natürlich habe ich kitschige Objekte zu Hause. Ich überlege jetzt gerade, was habe ich denn an kitschigen Objekten zu Hause? Ist natürlich schwierig, wo das anfängt, ne? Ich überlege gerade, was habe ich denn Kitschiges?
Yeah! Für mich ist kitschig, ja, was glitzert. Also ich mag Kitsch auch. Meine Wohnung ist auch voll davon. Ich habe zum Beispiel einen bunten Kronleuchter bei mir in der Küche hängen. Finde ich auch ganz klar kitschig, aber finde ich auch schön.
Was macht der Kitsch mit mir? Ach, guck mal, ist das alles schön. Können wir alles andere vergessen. Bei diesem Film muss es auch immer ein Happy End geben, sonst funktioniert das ja nicht. Also das mit dem Trost. Oder vielleicht auch das mit dem Kitsch. Da geht man raus und sagt, ach, war das schön kitschig. Da hat man sich doch so richtig gut gefühlt dabei, oder?
Ich weiß nicht, ich fühle mich gut dadurch.
Früher habe ich mir gedacht, jede deutsche Familie hat Kokosuhr, die Waschmaschine oder Kühlschrank. Aber das ist nicht wahr. Das weiß ich, seit ich in Deutschland wohne. Ich finde, das ist total kitsch und finde ich schon und ein bisschen hässlich.
Aber ich habe schöne Glassachen und die stehen auf der Fensterbank und jemand, der kommt, wird wahrscheinlich denken, was hat die da für ein Kitsch stehen.
Eingeschlossen in die unwegsamen Täler von Santa Maria lebt die Legende der Junta. An stillen Abenden erzählt der sonst so schweigsame Bergbauer dem Wanderer die Geschichte vom blauen Licht. Es ist längst erloschen, aber in schimmernden Mondnächten lockt das Geheimnis der schönen Junta noch heute den einsamen Bergsteiger in die Wände des Monte Cristallo.
Ich habe jede Menge Schneekugeln und ich habe vor allem ein Luxus-Strassree. Das ist ein Swarovski-Imitat, was vielleicht besonders spannend ist, denn Swarovski wird ja von einigen schon als Imitat betrachtet, aber mein Luxus-Strassree imitiert Swarovski-Steine. Also wenn Sie wollen, das Imitat des Imitats, und das ist eigentlich mein Lieblingsstück.
Werte Hörerinnen und Hörer, der Kontakt mit Kitsch gilt in jedem Fall als unbedenklich. Sollten sich dennoch Fragen ergeben, wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Geschmacksberater oder stilsichere Ästheten.
Ich kann natürlich unter dem Deckmäntelchen meiner wissenschaftlichen Forschungen jede Menge Kitsch anhäufen und habe immer eine Ausrede dafür.
Thomas Küpper, Kulturwissenschaftler, Gastprofessor an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig. Lehrt dort Kunst und Kitsch.
Die Ingredienzien des Kitsches, das ist sicherlich eine offene Reihe. Ich könnte die gar nicht abschließen.
Kitsch, oh Kitsch, du bist so süß, du bist so fein. Was mag in dir verborgen sein? Ist es Zucker? Ist es Salz? Ist es Honig? Ist es Schmalz? Puder, Candies oder eckig? Cremig, streichzart? Bitte schleck mich.
Zumindest kann man sagen, es ist sicherlich etwas, was zu schön ist, um wahr zu sein. Es gilt zumindest für den süßen Kitsch, die heile Welt. Da kommt immer sofort ein Verdacht auf, nämlich so schön ist es doch in Wirklichkeit gar nicht. Das Leben kann doch nie so schön sein wie in den Szenarien der heilen Welt. Oder auch weitere Ingredienzien, das Kindchenschema. Es muss bunt sein, ansprechend sein, eingängig sein. Es darf also nicht zu viel verlangen jetzt von Ihrem Verstand oder Sie dürfen sich nicht anstrengen dabei, Kitsch aufzufassen. Es muss konventionell erwartbar sein. Da sagt die Kritik dann auch oft sofort, es ist dann stereotyp, klischeehaft, überholt. Und was auch noch dazu gehört, es darf nicht irritieren. Also keine Distanz auch herstellen. Sie müssen da sozusagen eintauchen können in die Kitschwelt.
Nun zog Winnetou meine Hände an seine verwundete Brust und flüsterte: Charlie, nicht wahr? Nun kommen die Worte vom Sterben. Ich konnte nicht sprechen, ich nickte weinend und die dritte Strophe begann. Es will das Licht des Lebens scheiden. Nun bricht des Todes Nacht herein. Die Seele will die Schwingen breiten. Es muss gestorben sein. Madonna, ach, in deine Hände lege ich mein letztes heißes Flehen. Erbitte mir ein gläubig Ende und dann ein selig Auferstehen. Ave Maria. Als der letzte Ton verklungen war, wollte er sprechen. Es ging nicht mehr. Ich brachte mein Ohr ganz nah an seinen Mund und mit der letzten Anstrengung der schwindenden Kräfte flüsterte er: Charlie, ich glaube an den Heiland. Winnetou ist ein Christ. Lebe wohl. Es ging ein konvulsivisches Zittern durch seinen Körper. Ein Blutstrom quoll aus seinem Mund. Der Häuptling der Apachen drückte nochmals meine Hände und streckte seine Glieder. Dann lösten sich seine Finger langsam von den meinigen. Er war tot.
Bei Winnetou kann man schon mal weinen.
Das ist auch so eine Art Selbstgenuss beim Kitsch. Ihre eigenen Tränen rühren sie noch mehr zu Tränen. Sie weinen nicht nur, weil sie das jeweilige Werk rührt, weil sie zum Beispiel Lassie im Fernsehen sehen oder Sissi, sondern sie sind noch mehr gerührt von ihrer eigenen Rühren und heulen, weil sie heulen können. Das nimmt sie dann noch mehr mit. Da ist dann der Kitsch perfekt.
Oh, Kitsch.
Ja, was ist Kitsch? Alle haben eine ungefähre Vorstellung davon, Was unter Kitsch zu verstehen ist, Ihnen fallen sofort Objekte ein. Klassiker sind ja der Gartenzwerg, der röhrende Hirsch als Ölschinken oder das Plastikbambi. Aber das zu definieren ist ganz schön schwierig. Es gibt verschiedene Versuche, aber eine schlüssige Definition von Kitsch gibt es vielleicht bis heute nicht.
Kitsch. Abwertende Bezeichnung für Kunstprodukte aller Art, die sich durch widerstandslose Konsumierbarkeit, Sentimentalität sowie Suggestion von Stimmungen und idyllischem Schein auszeichnen. Eine wesentliche Rolle spielt dabei die kommerzialisierte und trivialisierte Verwendung von Werken, Motiven oder Versatzstücken der Hochkunst.
Volker Maid, Sachwörterbuch der deutschen Literatur.
Der äußerste Gegenpol der künstlerisch durchgeistigten Qualitätsarbeit ist geschmackloser Massenschund oder Kitsch, der sich um irgendwelche ethischen, logischen oder ästhetischen Forderungen nicht kümmert, dem alle Verbrechen und Vergehen gegen das Material, gegen die Technik, gegen die Zweck- wie Kunstform vollständig gleichgültig sind, der nur eines verlangt: Das Objekt muss billig sein und dabei doch wenigstens möglichst den Anschein eines höheren Wertes erwecken.
Gustav Pazaurek, Guter und schlechter Geschmack im Kunstgewerbe.
Kitsch ist Erfahrung aus zweiter Hand, vorgetäuschte Empfindung. Kitsch ändert sich mit dem aktuellen Stil, doch er bleibt immer derselbe. Kitsch ist der Inbegriff alles Unechten im Leben unserer Zeit. Kitsch gibt vor, von seinen Käufern nichts zu verlangen, außer ihrem Geld. Nicht einmal ihre Zeit.
Clement Greenberg, Avantgarde und Kitsch.
Lass dich umarmen, welch ein Tag! Denn du bist da und jeder Traum zum Greifen nah. Das Glück hat einen Namen, welch ein Tag! Das Glück hat einen Namen, welch ein Tag!
Kitsch könnte weder entstehen noch bestehen, wenn es nicht den Kitsch Menschen gäbe, der den Kitsch liebt, ihn als Kunstproduzent erzeugen will und als Kunstkonsument bereit ist, ihn zu kaufen und sogar gut zu bezahlen. Kunst ist, wird sie im weitesten Sinn genommen, immer Abbild des jeweiligen Menschen. Und wenn der Mensch Lüge ist, als welche er oft und mit Recht bezeichnet wird, so fällt der Vorwurf auf den Menschen zurück, der solch Lügen und Verschönerungsspiegel braucht, um sich darin zu erkennen und mit gewissermaßen ehrlichem Vergnügen sich zu seinen Lügen zu bekennen.
Hermann Broch. Einige Bemerkungen zum Problem des Kitsches.
Der Kitschmensch. In Amerika sagt man der Kitschmensch.
Ingeborg Drews, Lyrikerin, Malerin, promovierte Kunsttherapeutin. Ihre Doktorarbeit trägt den Titel »Der schöne Schein«. Eine psychologische Untersuchung der Wirkungsgeschichte des Kitsches.
Der Kitschmensch ist der, der das Unechte mehr liebt als das Echte. Der also so gern so eine dusselige Lüge haben will. Ich sag mal was als Beispiel. Die Kinder persiflieren ein Gedicht wie der Erlkönig.
Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Papa mit Kind. Böser Mann quatscht Papa an, ob er Bubi haben kann.
Das ist eine Persiflage auf ein ernstes und auch unheimliches Gedicht. Und ich glaube, dass der Mensch, der dem Unheimlichen, dem Heimatlosen, dem Unheimeligen, was er auf der Welt hat, entgehen will, der geht sehr gern in den Kitsch. Da muss man sich entscheiden. Entweder stellt man sich der Realität oder man singt lieber ein dusseliges Lied.
Wenn mir danach ist, singe ich halt ein kitschiges Lied.
Wiglaf Droste, Autor, Satiriker, Sänger.
Ich kann das auch jetzt mal machen, einfach so. She's the high riding woman with a whip. She's the woman that all men desire. And there's no man to tame her. And that is why they name her the high riding woman with a whip.
Kitsch ist Balsam der Seele.
She's got eyes full of light.
Es ist so eine Art Trost.
Full of fire.
Es ist dann nicht mehr so schwer.
But if someone could
Man muss sich nicht so scharf entscheiden.
And take the whip away. Someone big, someone strong, someone tall.
Es ist so milde, Kitsch.
You will find that the woman with a whip, da hätte ich jetzt ihre Stimme gebraucht, is only a woman after all.
Kitsch. Billig, böse, bieder, erfolgreich, Kleinstkunst für jeden. Ibäh, der Bildungsbürger wendet sich mit Grausen.
Drachen, Elche, Rentiere und Eisbären. Und Teddys, das sind so die beliebtesten Motive an sich im Plüschbereich.
Die Objekte des Kitsches sind quasi unbegrenzt. Alles Mögliche kann zum Kitschobjekt werden.
Das Wort Kitsch kommt ja nicht umsonst in der Zeit auf, als die Massenproduktion anfängt, also als nicht mehr nur Einzelstücke gefertigt werden, sondern als auch immer mehr Gegenstände überhaupt zu kaufen waren und als es dann eben auch möglich war, das, was bis dato als Kunst bezeichnet wurde, ins Wohnzimmer zu stellen, und zwar in verniedlichter Form.
Franziska Roller, Kulturwissenschaftlerin und Autorin eines Wegweisers zum Prima Geschmack.
Die Marmoroptik wird dann eben mit Gips oder mit Plastik imitiert. Also ist auch so ein Merkmal, wo man versuchen kann, formal zu sagen, wo verzerrt wird, die Dimensionen verändert werden und vor allem, wo was in so einen Gebrauchskontext überführt wird. Da kann man sagen, das wird gemeinhin von allen als Kitsch bezeichnet. Also wenn dann eben auf dem Dosenöffner dann einfach ein Michelangelo drauf ist oder so, sowas ist dann im landläufigen Sinne Kitsch.
Wer Kitsch erzeugt, ist nicht einer, der minderwertige Kunst erzeugt. Er ist kein Nichts- oder Wenigkönner. Er ist kurzerhand ein schlechter Mensch.
Hermann Broch, 1933.
Er ist ein ethisch Verworfener, ein Verbrecher, der das radikal Böse will. Oder, etwas weniger pathetisch gesagt, er ist ein Schwein.
Die Studenten amüsieren sich darüber, wie früher der Kitsch verurteilt wurde und können sich das heutzutage kaum noch vorstellen, dass es früher solche Positionen gab wie die von Hermann Broch, der gesagt hat, Kitsch ist das radikal Böse im Wertsystem der Kunst.
Da muss man einfach sagen, was Kunst und Kultur ist. Adorno sagt ja selber, es gibt eigentlich nur in unserem Verständnis von Kunst bürgerliche Kunst. Da gibt es natürlich auch ein Definitionsmonopol sozusagen derjenigen, die eben, sagen wir mal, im weitesten Sinne zum Bildungsbürgertum zählen, sodass automatisch alles, was diejenigen, die da nicht dazu zählen, was die schön finden, wird dadurch automatisch Kitsch per Definition.
Heutzutage gibt es zwar weiterhin Vertreterinnen und Vertreter der Hochkultur, die regelmäßig wettern über irgendwelche Verkitschungen von Kunstwerken. Beispielsweise denken Sie an das Mozartjahr. Im Mozartjahr haben viele sich darüber aufgeregt, dass Mozart so banalisiert wird. Ja, dass es die Mozart-Wurst gibt, Mozart für Babys, Mozart als Handy-Klingelton. Sie können auf der MS Mozart etwas buchen, die Mozart-Kugeln und so weiter. Und das wird oft als Verkitschung gesehen und scharf kritisiert. Aber das Problem ist heutzutage, dass diese Gruppen, die sich darüber aufregen, nicht mehr dieses Vorrecht in der Gesellschaft haben, den Geschmack vorzugeben. Zumindest sind sie nicht allgemein anerkannt. Es gibt andere Gruppen, die einen ganz eigenen Geschmack haben, zu dem sie stehen, und die hören gar nicht auf diese sich ganz laut und zitternd erregenden Vertreterinnen der Hochkultur.
Ich habe in diesen vielen Jahren viele Literaturpreise bekommen, sehr viele, darunter auch die höchsten, wie den Goethe-Preis. Und ich habe immer gedankt für diese Preise, wie es sich gehört. Und bitte,
insofern ist der Beruf des Geschmackserziehers eigentlich ein Beruf, bei dem es heutzutage kaum noch freie Stellen gibt. Ein ausgestorbener Beruf. Vielleicht sehen es einige noch als Berufung, aber es gibt dafür kaum noch Abnehmer. Sie können heute zwar immer noch, wenn Sie sich jetzt für hochkulturell gebildet halten, können Sie immer noch auf die sogenannten einfachen Leute herabsehen, aber Sie können sich nicht mehr sicher sein, dass die dann auch zu Ihnen hinaufschauen.
Ich nehme diesen Preis nicht an. Ich kann nur diesen Gegenstand, der hier verschiedenen Leuten überreicht wurde, von mir werfen oder jemandem vor die Füße werfen. Ich kann das nicht annehmen.
Wenn ich dich doch auch glücklich machen könnte, flüsterte sie, während große Tränen über ihre Wangen rannen. Du kannst es, Annegret. Seine Lippen legten sich leicht an ihre Schläfe, aber dann überwältigte ihn ein Gefühl heißer Sehnsucht. Seine Lippen suchten ihren Mund, und eine unendliche Zärtlichkeit war in diesem Kuss, der endlos gewährt hätte, wenn jetzt nicht ein Räuspern zu vernehmen gewesen wäre.
Ich finde das schwierig, noch von Kitsch zu reden.
Kitsch. Anwendungsgebiete. Allüberall im weiten Weltenrund, in Palmenspitzen, im Eismeer glitzern, zeigt er sich selbstbewusst von seiner schönsten Seite und entfaltet rosigste Wirkung.
Some like it pink, some like it gold, some like it big, some like it bold, some like it kitsch. Oh, shaky, Mickey.
Wir befinden uns eigentlich eher in so einem Zeitalter des Metakitschs.
Swantje Lichtenstein, Literaturwissenschaftlerin, derzeit Professorin am Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften der Fachhochschule Düsseldorf, lehrt unter anderem über Kitsch, Kunst und Kommerz.
Ein Kitsch, der sehr wohl weiß, dass es die Kategorie Kitsch gibt, der auch weiß, dass er sich in der Abgrenzung zu Hochkultur befindet. Das ist ja nicht einfach nur einer, der sich möglichst gut verkaufen will, sondern dass er auch in Frage stellt, diese Konzepte von Hochkultur, von Gut und Böse, von richtig und falsch, von zugänglich und nicht zugänglich oder über bestimmte Hindernisse zugänglich erst, nämlich über Bildung, bestimmten gesellschaftliche Zugehörigkeit etc.
Swantje Lichtenstein.
Natürlich bin ich auch großer Fan von Shah Rukh Khan.
Lehrte auch in Neu-Delhi.
In Indien ist Kitsch allgegenwärtig. Man merkt, dass das in Indien ein sehr viel integrierteres Modell von Kitsch gibt und dass es diese Abgrenzung weniger gibt. Natürlich gibt es auch die Unterscheidung von Hoch- und Trivialkultur, von zugänglicher, populärer, auf der Straße kolportierter Kultur und der noch sehr viel stärker geschlossenen, an bestimmte gesellschaftliche Gruppen gebundene Kunstzusammenhänge. Jeder Bollywood-Film strotzt nur so von Kitsch und dennoch weiß man das und das wird trotzdem rezipiert, sowohl von Intellektuellen wie eben auch von einfachen Menschen auf der Straße, die nicht lesen können. Jeder geht und schaut sich Bollywood-Filme an. Die wissen, dass diese Inszenierung eine Aneinanderreihung schöner Orte, schöner Menschen und schöner Geschichten darstellt. Jeder weiß, dass das keine realen Zusammenhänge verfolgt und trotzdem ist diese Rezeptionshaltung eine ganz andere. Vielleicht auch dadurch, dass es wirklich auf die Spitze getrieben ist. Also es ist so auf die Spitze getrieben und es ist immer mit diesem kleinen Augenzwinkern, weil es so auf die Spitze getrieben ist, als ob das eigentlich ganz klar ist, das ist hier alles totaler Kitsch. Wir wissen auch, was wir hier tun, wir übertreiben das, aber wir wollen euch einfach mal noch eine gute Zeit geben.
Natürlich hat es immer diesen Fluchtcharakter, das heißt dieses wenigstens mal 2-3 Stunden Ruhe von dem sehr anstrengenden Leben auf der Straße. Das heißt, es ist einfach natürlich ein bestimmter Rückzug, der damit ermöglicht wird.
Ein Hase haut ab, wenn er merkt, es wird brenzlig. Ich finde das völlig legitim. So wie ich jede Art von Flucht überhaupt legitim. Also wir müssen doch flüchten, wir sind doch ständig in irgendwelchen Pferchs. Muss man das aber durch Kitsch machen?
Kitsch. Wir wissen, was es ist und sind so frei, es anzuwenden. In jedem Lebensalter und in jedem Zusammenhang. Nichts ist mehr heilig und keiner ist sicher.
Liebes Tagebuch, wenn Teenager träumen. Ist doch kitschig, was?
Ja, ich fasse mir dabei immer ans Herz, genau.
Kitsch in der höchsten Potenz, finde ich. Einfach grauenhaft, so sentimental. Ich fantasiere mir wieder wundervolle Märchen vor. Ach, wenn ich doch morgen Jürgen sehen würde.
Mit ein bisschen Ironie kann dann Kitsch gerade als etwas ganz Modisches präsentiert werden, mit dem man cool ist. Beispielsweise die Madonna am Nachttisch muss nicht unbedingt Zeichen sein von religiösen Gefühlen, sondern kann auch in der Jugendkultur ironisch aufgestellt werden, eben als Symbol für eine Jungfräulichkeit, die in der Jugendkultur nicht als selbstverständlich gilt.
Thomas Küpper, Kulturwissenschaftler.
Das ist ein ironisches Spiel mit dem Kitsch, bei dem man diese Objekte der Massenkultur in ganz eigener Weise, nämlich augenzwinkernd, spielerisch umnutzt. Das heißt, man kann dann Kitschfilme betrachten.
Das war doch die Sissi.
Sicher wieder auf diesem wilden Pferd.
Man kann Kitschbilder sich an die Wand hängen, Kitschobjekte aufs Regal stellen, ist aber zugleich noch immer abgegrenzt von der sogenannten Masse, weil man das ja ironisch nur wertschätzt. Man hat also den Genuss und zugleich eine Abgrenzung. Und das hat sicher dazu beigetragen, dass die Jugendkultur auf den Kitsch gekommen ist. Kitsch ist eben salonfähig geworden.
Aber Majestät, jetzt müssen wir das Maul halten.
Was?
Ich meine, jetzt müssen wir fast still sein, sonst vergrämen wir den Hirsch.
Da kennt man gleich die Jägerin par excellence. Also, leise.
Ja.
Ja?
Werden Sie den Hirsch wirklich schießen?
Ja, wozu hätte ich denn sonst das Gewehr mitgenommen? Schießt denn der Papili nicht?
Ja, schon. Aber ich schaue mir halt die Tiere lieber nur an.
Ja, ich auch, aber heute will ich einen Hirschen schießen. Da ist er schon.
Wo?
Da.
Sie können derzeit nicht auf Kunstmessen gehen, ohne röhrende Hirsche in Waldlichtungen oder ähnliches zu erleben. Auf der anderen Seite darf das einen nicht abhalten davon, die Künstler, die besonders interessant waren, die das teilweise auch losgetreten haben oder die wirklich einen interessanten Diskurs darüber führen, die sich nicht nur anzuschauen, sondern auch für gut zu finden. Wenn eine Kunst am Markt erfolgreich ist, ist sie nicht a priori schlecht.
Herr Gisser.
Verzeihung, Majestät.
Wie kann denn das einer Jägerin passieren?
Ja, ich weiß auch nicht. Aber bitte nicht böse sein.
Nein, nein. Den erwische ich schon noch.
Ja, aber heute nimmer.
Nein, heute nimmer. Aber jetzt können wir wieder laut reden.
Ja, jetzt können wir sogar laut singen. Hallo!
Kitsch ist auch in der Hochkultur angekommen, in der bildenden Kunst. Bei Künstlern wie Jeff Koons spielt Kitsch eine ganz große Rolle.
We welcome you to Night Talk. We proudly welcome Jeff Koons to the program. He may be the only former commodities broker ever to sell a sculpture for $26 million. He currently has a show at the.
Für die einen ist er ein großer Künstler, für die anderen einfach nur der König des Kitschs.
Wenn wir den Koons nehmen, der Koons kommt ja unglaublich an in der ganzen Welt. Und was bietet er den Leuten an? Ein Herz aus Stahl, blau lackiert. Wahnsinnig schwer?
No, I think it's really the opposite.
Das Ding ist komischerweise auch noch schwer und unheimlich teuer.
Jeff Koons provoziert ja ganz stark mit seinen Arbeiten, indem er Kitschobjekte in den Museumsraum, in den Bereich der Hochkultur einbringt. Denken Sie nur an diese Arbeit Amore, bei der er ja so ein kleines Äffchen genommen hat, wie Sie das in Kaufhäusern und an Flughäfen kaufen können als Souvenirstück, das noch mehr mit einigen Accessoires quasi verkitscht hat, noch reizender, reizvoller gemacht hat und vor allem die Größenverhältnisse verändert hat. Dieses ganz kleine Äffchen wird bei Jeff Koons zu einer großen Skulptur und dadurch wirkt sie monströs. Und das ist hochprovozierend, wenn Kitsch so sehr salonfähig geworden ist. Kann man ihn dann überhaupt noch als das andere von der Kunst abgrenzen? Verschwimmen nicht diese ganzen Grenzen, oder sie sind ja durchlässig geworden. Und auch die Ironie bei der Kitschart können Sie ja kaum noch unterscheiden von einem ernsten Umgang mit Kitsch. Also im Grunde sind es keine stabilen Gegensätze mehr.
Kitsch. Sind Sie sich auch wirklich sicher, dass es reiner Kitsch ist? Bitte beachten Sie, dass auch Kitsch-Generika auf dem Markt angeboten werden.
Trash. Was ist Trash? Was ist Kitsch? Was ist Camp? Was ist Trash?
Gott weiß, ich will kein Engel sein.
Trash würde ich definieren, dass es erstmal auch keinen Wert auf Qualität legt, sondern einfach auch unterste Qualitätsschiene ist.
Kitsch, Trash und Camp, was die drei gemeinsam haben, ist, dass sie eben von der Hochkultur als Unkultur abgelehnt werden.
Franziska Roller, Kulturwissenschaftlerin.
Gott weiß, ich will kein Engel sein.
Und Trash ist für mich eher, was im Zusammenhang mit Groschenromanen beklagt wird, nämlich alles, was grausame und brutale Darstellungen sind, die angeblich die Jugend verführen, was hingeht bis zu Bands, die immer wieder beschuldigt werden, daran schuld zu sein, dass Jugendliche sich oder andere in den Tod getrieben hätten. Das würde ich als Trash bezeichnen.
Auch Horrorfilme, etwas, was sonst aus der Kultur quasi ausgestoßen wird, dem wendet man sich jetzt gerade zu und kann dadurch provozieren und kann dadurch gerade den eigenen Geschmack markieren, dass man sich vom Mainstream abhebt.
Und Trash kann alles sein. Es kann wirklich Müll sein, es kann aber auch Trend sein. Das hängt, denke ich, vom Produkt ab.
Camp ist dann nochmal eine ganz andere Ecke. Das kommt dann eher aus der schwulen Community, hat angefangen wohl eher in den 60er Jahren, wo auch vor allem in den USA die Schwulen sich angefangen haben zu definieren über besonders missglückte Versuche, großartig zu sein, wo auch bestimmte Formen von überzogener Weiblichkeit denen gehuldigt wurde.
How much is that doggy in the window? The one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? I do hope that doggy's for sale.
John Waters ist ein Filmemacher, der in den 60er Jahren Filme wie Pink Flamingo gedreht hat, also ganz üblen Trash, wo er versucht hat, alle Tabus zu brechen. Und der sagt, man muss einen sehr, sehr guten Geschmack haben, um schlechten Geschmack wirklich genießen zu können.
Yes, by telephone, by postcard, by magazine interviews. You've given me everything but yourself.
Kitsch ist mir, habe ich immer schon mal gesagt, ich bin eine Kitschnudel. Das heißt, ich kann mich bei Imitation of Life von Douglas Sirgo, so brauche ich nur die Maya Jackson am Ende hören und sehe den Wagen, heul ich. Also wenn ich nicht heule, stimmt was nicht.
Christoph Schlingensief, Filmemacher, Autor, Regisseur.
And the incomparable Mahalia Jackson.
Traveler of the world,
und der romantische Faktor, der Kitsch-Faktor. Ich habe gestern auch, selbst weil ich so eine scheiß Diagnose nochmal bekommen habe, gestern habe ich dann gedacht, ich würde jetzt so gerne einfach mir auf einen Acker werfen und einfach so diese Erde so packen, so umarmen, die Erde so umarmen, also einfach so richtig festhalten. Und das, ja, das kann auch Kitsch sein, aber das ist ein tiefes Bedürfnis. Es muss nicht immer der Hochadel sein, der sich bei mir zu Wort meldet. Ich glaube, der hysterische Faktor spielt eine Rolle oder eben sich plötzlich auch mal fallen lassen können und auch beim kleinsten Anlass sich erregen können, ist auch toll.
An imitation, an imitation of love.
Aber zu lange geht auch nicht. Man muss dann auch wieder analysieren, wo ist denn jetzt mal hier die Tür und wo geht's erstmal weiter, ne?
Kitsch. Obacht, denn er greift sich alles. Seine Tentakel tasten nach dem unschuldigen Wohlklang. Sie umschlingen Noten, Akkorde, Harmonien, Instrumente und Komponisten. Kitsch, der Krake.
Richard Wagner heißt der Meister. Richard Wagner ist der Held. Richard Wagner ist der Kleister, der die Kunst zusammenhält.
Wagner kann auch Kitsch sein, ne? Und er hat ein riesiges Orchester, ne? Mit speziellen Instrumenten sogar.
Hubert Minkenberg, Musikwissenschaftler. Als Professor an der Fachhochschule Düsseldorf produziert er mit seinen Studenten einen kitschigen Schlager.
Aber es gibt bestimmte Instrumente, die natürlich von der Klangfarbe her sich besonders gut eignen. Das sind alle Streicher, Harfe, Klavier auf jeden Fall auch. Das hängt davon ab, wie die konnotiert sind. Ich denke mal, die Harfe wird ja im musikalischen Kontext oft eingesetzt, um emotional tiefgreifende Situationen darzustellen. Und wir haben unser Vokabular, unser musikalisches Vokabular ja ganz stark von der Filmmusik. Also die meisten Menschen haben so eine Semantik, Bedeutungsinhalte von Musiken erfahren in bestimmten Szenen. Und wenn sie eine Konnotation, also einen Zusammenhang herstellen, ich sage jetzt einfach mal 30 Mal eine Liebesszene mit einer Harfe zeigen, eine Kussszene mit einer Harfe zeigen, dann ist am 31. Mal Pavlovscher Hund da. Ne? Also dann, ja, dann heißt es irgendwie Harfe küssen.
Eingesperrt in Berufe, Büros, 8-Stunden-Tage. Kleine aussichtslose, vergitterte Existenzen. Eine ruhelose Masse, zeitgenössisches Dasein, als ständiges Dürsten, nicht haben. Ein Millionenheer von liebesgieriger Jugend. Für sie arbeitet die Industrie des Vergnügens. Für sie zerbrechen sich tausende von kleinen musikalischen Talenten den Kopf.
Da Schlager kollektive Wachträume sind, gehorchen sie, wie alle Träume, nicht der Logik und der Vernunft, sondern Wünschen und Ängsten.
Das ist die Oper des kleinen Mannes. Die finden das genauso gut wie andere, die in die Hamburgische Staatsoper gehen.
Es gibt eine große Gruppe von Menschen, die sich bei Musik entspannen wollen. Also die irgendwie Musik hören und da soll eine Welt stattfinden von, der Wendler ist so ein Typ, ist halt gerade, ne, von Männern, die einem vielleicht ein gutes sexuelles Abenteuer versprechen. Das ist also ein Aspekt bei ihm, also so eine subtile und zum Teil auch gar nicht so subtile Sexualität, die da angesprochen wird. Eine Welt, in der Abenteuer stattfindet, aber im sicheren Rahmen. Also darf irgendwie auch nicht zu abenteuerlich sein. Und die Welt ist auch musikalisch realisiert. Ne? Also es ist eine Welt, die in der Musik das umsetzt. Abenteuer, Spannung, Sicherheit.
Und auf den Wiesen hüpfen die Häschen wieder. Die großen Ohren wippen fröhlich zum Beat.
Das sind Akkorde, von denen man weiß, die sind nicht zu schräg. Die erfüllen mein Bedürfnis nach Harmonie. Aber auch die musikalischen Wendungen, die benutzt werden, Tempi, die benutzt werden, also die machen jetzt Beats, die dann schon nicht mehr pulssynchron laufen, sondern schon ganz viel Lust zum Tanzen machen, also zum Abtanzen machen. Aber bewegen sich im Grunde genommen im Harmonieschema, bewegen die sich in der Kadenz. Also das sind 3 Akkorde, die benutzen, 4 Akkorde, damit es hochkommt.
Musik
Mir gefällt zum Teil kitschige Musik, Popschlager, der jetzt auch selber produziert wird demnächst hier. Solche Form von Kitsch gefällt mir schon.
Ich hab mich voll in dich verliebt. Hätte nie gedacht, dass es dich wirklich gibt. Die Sehnsucht im Blick, weil ich dich such, kann ich nicht schlafen, es ist wie ein Fluch.
Das haben wir hier jetzt auch schon ganz gut hingekriegt. In der endgültigen Version wird es ein sehr plastikartiger, billiger Schlagersound werden, der aber, so hoffe ich, doch mit der Qualität der erfolgreichen Produkte mithalten kann am Ende.
O Chor der schmetternden Trompeten, o Urgebild der Fantasie, es kracht der Klang aus allen Nähten.
Kitsch, was Sie zu Ihrem Nutzen und Frommen unbedingt beachten sollten. Überdosierung, Anwendungsfehler und Wechselwirkungen mit anderen hochpotenten Mitteln. Denn auf Gedeih und Verderb kann Kitsch mit ins Spiel gebracht werden. In jedes Spiel.
Kann Kitsch politisch etwas bewirken? Meine Antwort wäre auf jeden Fall, denn es wäre viel zu einfach, Kitsch von vornherein als unpolitisch, als unbrauchbar abzuwerten. Denken Sie an ein Beispiel. Es gab doch diese Lichterketten, als es diese Anschläge gab auf Asylbewerberinnen und Bewerberheime. Und da gab es in den Zeitungen sogar eine Diskussion, ob wir jetzt quasi kitschig werden in Deutschland.
Naja, das Wesen des Kitsches ist ja aggressive Rührseligkeit.
Wiglaf Droste, Autor, Satiriker, Sänger.
Das heißt Rührseligkeit, die nicht bei sich selbst bleibt, sondern auch noch anderen Leuten aufgezwungen werden muss.
Eine Diskussion, ob wir jetzt quasi kitschig werden in Deutschland, wenn wir uns mit Kerzen da auf die Straße stellen und Lichterketten bilden als Zeichen des Protestes gegen diese Überfälle auf diese Asylheime.
Und bei dieser Demonstration in Berlin war es zum Beispiel so, dass Asylbewerber daran nicht teilnehmen durften. Die wurden von der Polizei vorher eingefangen und weggefangen. Die durften nicht gegen Ausländerfeindlichkeit demonstrieren, weil sie nicht den Status haben, in Deutschland gegen Ausländerfeindlichkeit zu demonstrieren. Und warum soll man gemeinsam mit Leuten, die nichts dagegen haben, dass Asylbewerber dann nicht mitdemonstrieren dürfen, warum soll man mit denen gemeinsam gegen Ausländerfeindlichkeit demonstrieren? Das ist doch, also, das ist irrational und Irrationalität ist eine Wurzel von Kitsch.
Meiner Meinung nach aber war möglicherweise die Eingängigkeit dieses Symbols der Kerze und diese Anschlussfähigkeit eine Chance, wie sich diese Leute überhaupt erst formieren konnten, wie sie sich zusammentun können. Was soll's? Denn man braucht immer Anknüpfungspunkte und man muss die Leute ja auch irgendwie erreichen. Und Kitsch arbeitet immer mit Stereotypen und das macht ihn natürlich aber auch dann gerade wieder so wirksam, so massenwirksam.
Warum tritt eigentlich in diesen totalitären Systemen Kitsch so häufig aus? Das haben wir in China, das haben wir vor allem eben im Nationalsozialismus in Deutschland, das haben wir in der DDR auch durchaus erlebt. Also diese Inszenierung, die natürlich in totalitären Systemen entsteht, scheint sehr viel stärker auch eine Hinwendung zu kitschigen Elementen interessiert zu sein.
Swantje Lichtenstein, Literaturwissenschaftlerin.
Na, wir spielen manchmal mit Bausteinen.
Wir spielen auch noch in der Puppenecke. Und wir tun auch unten im Turmkeller.
Und dann machen wir auch noch die Rolle vorwärts und die Rolle hinterwärts.
Lassen wir dazu die stellvertretende Leiterin des Kindergartens in der Berliner Rölkestraße sprechen.
Unsere Aufgabe besteht darin, unsere Kinder zu allseitig entwickelten sozialistischen Persönlichkeiten zu erziehen.
Natürlich möchte die Politik in alle Lebenszusammenhänge reinkommen. Das heißt, sie möchte im Wohnzimmer hängen, genauso wie sie den Einkauf begleitet, genauso wie sie eben den Wahlzettel unter Kontrolle haben möchte. Aus dem Grund muss sie in alle Lebensbereiche und möglichst natürlich auch die breite Masse ansprechen. Und das könnte man schon vielleicht formulieren, dass aus dem Grund die Hinwendung zu massentauglichen Selbstinszenierungen in totalitären Gesellschaften eben auch sehr viel stärker vorzufinden ist. Und dann muss eben auch der Kopf des Diktators über dem Küchentisch hängen. Vielleicht müsste man auch den Begriff Propaganda benutzen. Und ich glaube, da ist ein totalitäres System stärker geneigt als ein nicht-totalitäres oder ein demokratisches System. Wobei aber auf jeden Fall die Hinwendung zu dieser Art der Selbstinszenierung ja auch in nicht- oder noch nicht-totalitären Staaten durchaus auch zu finden ist. Also ohne in irgendeiner Form Obama als totalitären Wahlkämpfer bezeichnen zu wollen, denke ich mal, wenn man den amerikanischen Wahlkampf betrachtet, dann ist das natürlich schon auch einer, der auch jetzt sehr, sehr stark auch mit diesen Mitteln gearbeitet hat, aus der Verzweiflung heraus, nicht unbedingt aus der Totalität heraus, in alle Lebensbereiche zu gehen. Und man hatte eben die Obama-Tassen und die Obama-T-Shirts und die Obama-Sticker und die Obama-Fahnen und Videoclips und sonst etwas. Und da gibt es schon eine Hinwendung dieser Selbstinszenierung, die, glaube ich, auch in nicht-totalitären Systemen langsam anfängt, was aber natürlich auch wieder zusammenhängt mit all solchen Entwicklungen wie Politainment, Infotainment, dass der Zusammenhang von Politik und medialer Inszenierung einfach sehr viel stärker ist, dass die Politik einen sehr viel stärker unterhaltenden, populärkulturellen oder populären Zusammenhang bekommt, der über die reine Auseinandersetzung mit sozialen, kulturellen, menschenbezogenen gesellschaftlichen Problemen zu tun hat, sondern eben auch einen Unterhaltungswert bekommt.
Thank you. Thank you. Thank you so much.
Obama zu sagen, yes, we can do, ne? Oder I can do, das ist kitschig. Das ist,
thank you.
Ja, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, kann man vielleicht noch sagen, das ist kitschig.
Thank you. Thank you to the citizens of Berlin.
Und das ist sowas, wo ich wieder sagen würde, so ein Meta-Kitsch. Man erinnert sich an diesen durchaus auch schon kitschverdächtigen Auftritt von John F. Kennedy mit diesem sehr zitablen Ich bin ein Berliner. Und man hat dann diesen noch charismatischeren und dann auch noch jungen und schönen und klugen.
Thank you so much. Thank you. And thank you to the people of Germany. Let me thank Chancellor Merkel. Chancellor Merkel. And Foreign Ministers Steinmeier for welcoming me earlier today.
Ich kenne ihn aus dem Fernsehen seit über einem Jahr. Am Anfang war ich skeptisch, doch am Ende war mir klar. Wenn eine etwas endet, dann ist es sicher er. Und ich hätte auch mitgeschrien, wenn ich dabei gewesen wäre.
Das ist schon sowas, was er natürlich mit diesem Yes, we can und mit dieser ganzen Vehemenz und mit diesem ganzen Gefühl, was er auch reingelegt hat. Und er als schwarzer Präsidentschaftskandidat, der tatsächlich diesen letzten Traum der amerikanischen Gesellschaft, dass jeder alles schaffen kann, nämlich selbst ein Schwarzer kann zum Präsidenten werden. Und ob das eine tatsächliche Teilhabe ist, ist ja natürlich immer die Frage. Also ich denke mal, es behandelt sich eben sehr viel stärker um eine suggerierte Teilnahme oder eine mögliche Teilnahme oder zumindest die Inszenierung einer möglichen Teilhabe. Jeder Heimatroman, der das arme Mädchen, was den reichen Prinzen dann zufällig findet, weil er im gleichen Dörflein Urlaub macht, suggeriert ja, selbst du, der du da irgendwo Urlaub machst, kannst deinen reichen Prinzen treffen. Natürlich ist es eine suggerierte Teilnahme.
Ja, wir können es schaffen, gegen jeden Widerstand.
Yes, we can.
Wenn es sein muss, gehen wir mit dem Herzen durch die Wand.
Yes, we can.
Ja, wir können zusammen in eine bessere Zukunft gehen.
Yes, we can.
Ja, wir können den Wind noch einmal drehen.
Yes, we can.
Kitsch hat kein definiertes Haltbarkeitsdatum. Er eignet sich also durchaus auch zur Lagerung. Allerdings sollten Sie ihn nicht im Kühlschrank aufbewahren. Lagern Sie ihn trocken und sicher, bürsten Sie ihn dann ein wenig auf und schon wirkt er wieder wie neu und verursacht nostalgisch-sentimentale Gefühle.
Das war doch die Sissi.
Sicher wieder auf diesem wilden Pferd.
man braucht auch Süßigkeiten. Also für mich hat das eher so einen Süßigkeitscharakter. Süßigkeiten sind ja auch keine erforderlichen Nahrungsmittel, aber die meisten essen gerne Süßigkeiten.
Kitsch ist so ein wichtiger Bestandteil der Populärkultur, dass man nicht umhinkommt, sich auch kritisch damit auseinanderzusetzen, um zu sehen, wo beginnt eigentlich diese Form von Manipulation, von Propaganda, von Einflussnahme und das eben nicht nur in den politischen Bereichen, sondern eben auch in diesen populärkulturellen Bereichen, in den medial vermittelten Bereichen, wo beginnt die Einflussnahme und wo beginnt auch die Einflussnahme auf Geschmack, auf ästhetische Kategorien, auf Lebenswelten. Und ich glaube, aus dem Grund ist es schon immer wieder interessant, sich auch mit der Thematik Kitsch auseinanderzusetzen.
Ich habe letztens im Fernsehen irgendeine Frau gesehen, die alles in Rosa hat. Ihr ganzes Haus, ihr Hund trägt Rosa. Ein rosa Schürzchen, also so ein Wollhemdchen. Der frisst aus einem pinkfarbenen Napf. Die Küche ist in rosa. Ihr Mann ist inzwischen auch in rosa getunkt. Der hat mal ein rosa Hemd an. Die Küche, alle Geräte, die haben sie sich anfertigen lassen. Der Toaster, der Quirl, alles ist in rosa. Das ist Kitsch. Pur. Aber das ist ihre Freiheit, so zu leben. Da kann ich dem nur zustimmen. Kitsch ist Freiheit. Ja, klar. Jeder kann ja so machen, wie er will.
No, das kann sein, dass ich habe ein Lied auch, Kitsch. Das ist nochmal, Kitsch ist, wenn etwas ist, I cannot say it in Deutsch, but I want to say, it, when you do something, trying to overdo it and just try to make the people like it. I think that is Kitsch for me. And also, Kitsch ist Kitsch. Du magst oder nicht, aber die sind andere Leute, die magen das. Das ist Freiheit. Kitsch, ja.
Ja, das ist ein ganz spannender Satz von deiner Muskuri. Kitsch ist Freiheit. Kitsch ist eben kein Schlagwort mehr. Kitsch, das sind nicht mehr die anderen, die damit herabgesetzt werden, sondern heute sind Bekenntnisse zum Kitsch möglich.
Meine Brille können auch Kitsch sein, nein? Das war ein Moment Kitsch. Aber ich habe so vielmals gehört, oh, diese Brille, die furchtbar.
Und wenn eine Sängerin wie Nana Muscuri dazu steht, dass etwa ihre Brille kitschig wäre, dann ist interessant, dass jetzt der Kitsch als Selbstbeschreibung möglich ist. Dass man sich dazu bekennen kann. Das ist kein Feindbild mehr, der Kitsch, sondern das ist längst ein Markenzeichen oder ein anerkannter Genuss. Some like it pink, some like it gold,
some like it big, some like it bold, some like it kitsch. Kitsch. Einblicke in die Welt der beglückenden Geschmacklosigkeiten.
Eine Gebrauchsinformation von Veronika Bock und Ulrich Biermann.
Es sprachen Janina Sachau, Marianne Roger, Gerd Daassen, Volker Barnik und Richard Hucke. Ton und Technik Anna Havemann und Hans-Martin Renz. Regie Maria Schüller. Redaktion Klaus Pilger. Eine Koproduktion von Deutschlandfunk und Radio Bremen 2009.
Zitiert wurde aus folgenden Texten und Büchern: Winnetou 3 von Karl May, Hafmanns Verlag, Zürich 1990. Sachwörterbuch der deutschen Literatur von Volker Meid, Reklam Verlag, Ditzingen 1999. Guter und schlechter Geschmack im Kunstgewerbe von Gustav E. Pazaurek, DVA Stuttgart, Berlin 1912. Avantgarde und Kunst von Clement Greenberg, Verlag der Kunst, Amsterdam, Dresden 1997. Einige Anmerkungen zum Problem des Kitschs von Hermann Broch aus Essays, Band 1, Surkamp Verlag, Frankfurt am Main 1955. Schriften zur Literatur, Theorie von Hermann Broch, Surkamp Verlag, Frankfurt am Main 1981. Dr. Norden von Patricia Vandenberg, Kelter Verlag, Hamburg, ohne Jahrgang. Richard Wagner von Juli Schrader, Schünemann Verlag Bremen 1968. Die flüchtige Musik der Saison und unsere Existenz von Hans Egon Holthusen, Schünemann Verlag Bremen 1963. Und In der Fremde, sozialpsychologische Notizen zum deutschen Schlager von Wilfried Berghahn, Schünemann Verlag Bremen 1963.